haben wir hier einen Kamin, der sollte eigentlich knistern. Er knistert auch, aber nur ganz leise. Er geht doch nicht aus hier, der lässt uns doch nicht im Stich.
Manchmal haben die ja so Phasen, auch die großen Kamine.
Ja.
Dass die dann alle paar Sekunden nochmal so einen Knack von sich geben.
Und wir haben hier gerade einen leckeren Zimt. Kamin.
Cinnamon Chai heißt der, genau.
Und wir trinken Tee.
Natürlich, natürlich trinken wir Tee. Wir sind immer noch nicht wieder beim Kaffee. Hm. Und, wie war deine Woche?
Das kann man ja gar nicht erzählen. Es war viel los. Und ich bin irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen schlapp. Und ich hatte gestern Morgen, habe ich befürchtet, Corona zu haben. Weil ich so Hals...
Ah, das befürchtet ja im Moment eigentlich jeder, bei jeder Anwandlung von, ich habe auch heute Morgen so ein bisschen trockenen Husten gehabt und ja, das denkt ja heute irgendwie so gut wie jeder dann, dass irgendwas sein könnte und man sitzt auf dem Kiviv, ne?
Das ist genau, auch, das ist...
Oh, was ist jetzt los? Ist was? Ist nichts? Ja.
Aber wir haben Glück, glaube ich.
Ja.
Wir sind nicht krank geworden und das mit dem Hals hat sich bei mir auch ganz schnell wieder erledigt. Und
but we're living in a mad world im Moment, auf jeden Fall.
Oh ja, ja. Jetzt fängst du hier an. Jetzt geht es während der Sendung, während des Podcasts los. Ich hoffe, Sie hatten auch eine gute Woche und ihr auch. Und wir haben wieder ein paar spannende Themen. Die haben auch zu tun mit dem, was wir im gemischten Doppel von Anja und Rainer Damerius gehört haben. Haben wir schon gesagt, in der Sendung haben wir es schon gesagt. Jetzt sage ich es im Podcast nochmal. Und die könnt ihr hören dienstags um 18 Uhr beim Ohrfunk.de und mittwochs morgens um 9 Uhr in der Wiederholung.
So ist es. Und wir haben viele Themen, hast du gesagt.
Genau. Bianca, wie ist das? Änderst du dein Passwort ständig im Internet oder irgendeins? Oder wie viele Passwörter hast du so?
Soll man sowas verraten?
Ach, wir können uns zumindest mal darüber unterhalten.
Also die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, ich habe zu wenig Passwörter.
Aber dafür sichere.
Ich denke schon, obwohl ich weiß es nicht. Also ich habe manches sichere, wo wirklich Sonderzeichen und Zahlen und Groß- und Kleinschreibung ist. Gibt es welche? Vor allem beruflich? Privat? Ja. Also ich sage immer, vielleicht sind sie einfach lang genug, um sicher zu sein und auch sicherlich abgeleitet von Dingen, auf die kein Mensch kommt. Also unter die Liste der 50 berühmtesten Passwörter würde ich es nicht schaffen, wahrscheinlich auch nicht unter die Liste der 10.000 läufigsten Passwörter. Ja. Das glaube ich nicht.
Also es war jetzt, wann war das gestern oder glaube ich, war das Ändere dein Passwort-Tag? Also es war nicht nur Murmeltiertag gestern?
Am 1. war es, glaube ich. Am 1. Februar war, glaube ich, der Ändere dein Passwort-Tag.
Am 1., okay. Ich dachte am 2. Also gestern war Murmeltiertag und vorgestern war Ändere dein Passwort-Tag. Und das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie ist inzwischen davon abgerückt, ständig die Passwörter ändern zu lassen, haben Anja und Rainer erzählt. In ihrer Sendung.
Ja, weil die Leute es sich einfach machen, ne? Anscheinend.
Genau.
Weil man dann dazu neigt, einfachere Passworte zu wählen.
Passwörter. Genau.
Das ist Wörter, genau. Auch und ein interessantes Thema. Wann sagt man Worte?
Worte und wann sagt man Wörter?
Ja, ist schon spannend. Mhm, aber in spannend. Dem Fall sind es, denke ich, Passwörter.
Mhm. Ja? Ja? Ja, vielleicht.
Und sprechen Sie bitte Ihr letztes Passwort. Entschuldigung.
Mein Gott. Jedenfalls.
Dann wären es Passworte.
Ja. Okay, aber jedenfalls ist es so, dass ich jetzt mal so drüber nachgedacht habe, der Rainer Damerius hat es auch angesprochen, wir als Blinde haben ja damit auch zum Teil echt ein Problem. Passwörter ändern, ja, das geht. Jetzt kommt aber immer noch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung dazu. Das heißt, du gibst E-Mail und Passwort ein und dann kommt... auf dein Handy zum Beispiel einen Code und den musst du dann auch noch eingeben und dann bist du drin. Das können wir machen. Was aber so richtig schwierig ist, wo man das vorher gemacht hat, das sind die Captchas. Das ist ein Wort, was Rainer gesucht hat.
Hat er dann ja auch noch gefunden.
Ach, er hat es gefunden?
Ja, Captchas? Ja. Aber da gibt es doch, aber da gibt es doch auch Programme dafür, oder? Du hast doch mal gesagt, es gibt so ein Programm, was einem
Captchas... Es gab mal eins, ja. Das ist mittlerweile nicht mehr, funktioniert nicht mehr.
Was?
Das ist ein Capture-Programm.
Also es geht darum, dass man grafische Sachen, die als Captures irgendwo auf der Seite stehen oder möglichst noch beweglich sind, als Blinder schlecht finden kann.
Verschwommene Bilder, die man die auch schwer zu sehen sind. Und dann gibt es ja sogenannte Audio-Captures auch.
Boah, das ist aber manchmal auch ganz schön schwer.
Die kannst du nicht, du hast 2 Minuten Zeit, die einzugeben, dann ist vorbei. Und du hörst es nicht wirklich. Also du musst zum Teil ganz schön raten.
Und die ändern sich auch dauernd.
Die ändern sich auch
dauernd. Also ich finde das auch eine schwierige Sache. Andererseits, ja, wie will man das sonst machen? Ne?
Nein, ich finde diese Zwei-Faktor-Authentifizierung so nervig, wie sie ist, aber besser. Ich hasse das, wenn ich eigentlich schon E-Mail und Passwort eingegeben habe und dann kommt nochmal aufs Handy nochmal so ein Code, ein 4- oder ein 6-stelliger Code und den muss ich dann noch eingeben.
Ja, vor allem musst du dafür auf dem Handy Mail haben.
Nee, die kriegst du per SMS.
Ach, kriegst du per SMS, okay, ja, per damit SMS. Ich nichts gesagt habe. Ich bin da in der Beziehung Laie und Dinosaurierin.
Ja, du hast noch kein Konto, wo das notwendig ist, ne, mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Bislang nicht.
Ja, also es wird immer mehr zum Standard. Trinken wir mal einen Schluck, genau. Es wird immer mehr zum Standard und das wird dich auch ereilen, da bin ich ganz sicher. Aber jedenfalls die Entwarnung, man muss nicht ständig sein Passwort ändern. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch nicht so viele Passwörter.
Ich glaube, ich habe insgesamt 4 oder 5.
Ja, vielleicht habe ich ein paar mehr, aber weil ich hier so auf so vielen Seiten bin. Es gibt auch so schöne Programme, die du in deinen Browser einfügst und die ganzen Passwörter sich merken und die du dann automatisch ausfüllen lassen kannst.
Ja, aber ob das dann der Sinn der Sache ist?
Naja, da kommst du von außen auch nicht dran, wenn du an deinem Computer sitzt, klar.
Aber wenn jemand meinen Computer hacken kann, kann er vielleicht auch meine Passwörter finden irgendwann. Also das finde ich jetzt...
Naja, aber sonst müsste ich sie alle auf Papier irgendwo. Ja. Und dann ist es auch so, ich meine, ja, ist auch nicht gerade... Weil die kann man sich ja nicht merken, wenn man so viele Passwörter hat.
Ja, aber gerade wir haben es doch da mit Punktschrift vergleichsweise einfach. Könnten die wenigsten Menschen lesen.
Ja gut, das stimmt. Aber ich habe schon keine Punktschriftmaschine mehr.
Ja, da musst du mal wie ich mit der Tafel sticheln.
Nee, das ist mir... Dann mache ich irgendwas falsch und groß und Kleinschreibung und
ja, oder du zahlst mir einen Stundenlohn oder sowas.
und du stichelst dann meine Passwörter.
Dann stichle ich deine Passwörter, genau. Hm.
Und dann kennst du die auch. Nee, das ist auch nicht so der Sinn von Sache. Also.
Bitte, mach doch selber.
Ja, aber das wollte
ich... Lass doch deinen Computer hacken.
Das wollte ich nur so am Rande nochmal erzählt haben, dass dieses mit dem Ende deinem Passworttag, also ich habe auch lange und komplizierte Passwörter.
Ja.
Wörter. Aber... Also ich ändere sie auch nicht ständig, muss ich ehrlich sagen. Früher hieß es alle 3 Monate. Da wirst du ja verrückt. Dann bist du den ganzen Tag dabei, wenn du so 20, 25 Konten hast. Und jetzt hier sind wieder 3 Monate rum und da sind wieder 3 Monate
rum. Irgendwann müssen wir so oft unsere Passwörter wechseln, wie wir impfen müssen.
Um Gottes Willen. Die STIKO hat heute Morgen die zweite Booster-Impfung für besonders gefährdete Leute beschlossen. Ja, mal gucken, wann sie für alle frei.
Und wann soll die erfolgen? Also wie lange nach der ersten? Was haben
3 Monate.
Ah ja,
okay. Ja. Mhm. Also wir können schon fast wieder.
Nee.
Na ja, Anfang März.
Am 16. Dezember haben wir uns, glaube ich, geboostert.
Nee, am 3. Dezember.
Und egal, jedenfalls.
Ja.
Datenschutz.
Okay, wir haben aber noch ein paar andere Themen, über die wir eigentlich sprechen wollen. Apropos Datenschutz.
Ich kenne heute gar keine Themen, über die der sprechen will. Ich bin echt gespannt.
Ja,
dann. Weil ich hatte echt eine faule Woche.
Ja, dann. Du warst eine faule Socke.
Ich hatte eine faule Woche.
Ach so. Das ist ungefähr das.
Die Woche war schuld, nicht ich.
Die Woche war schuld. Sprechen wir mal darüber. Anja und Rainer haben in ihrem Podcast etwas erwähnt, was ich sehr spannend fand. In ihrer Sendung übrigens, kein Podcast, aber Sendung. Es kam beim Ohrfunk Mails an. Des Aufstands Letzte Generation. Genau, das ist eine Gruppierung, die Autobahnen blockiert, vor allem in Berlin, das haben sie auch in Hamburg und in Stuttgart schon gemacht, geplant sind auch in Frankfurt und an sonstigen großen Städten und großen Autobahnkreuzen. Autobahnen blockieren fürs Klima, weil sie sagen, die Regierung Scholz tut nichts. Wir müssen eigentlich sofort zwei wichtige Klimagesetze machen. Einmal ein Essen-Retten-Gesetz. Dieses Essen-Retten-Gesetz, da geht es halt darum, dass man sagt, ganz, ganz viel Essen, das eigentlich das Haltbarkeitsdatum noch lange nicht erreicht hat, wird aus bürokratischen Gründen pro Minute ein LKW voll Essen wird vernichtet.
Wow.
So, und sie sagen, jetzt kommt die Klimakrise und wir werden das alles brauchen. Das heißt, man soll bitte, also auch für Deutschland und natürlich aber auch für die Welt, so, man soll bitte ein Essen-Retten-Gesetz verabschieden, das diese Sachen ändert. Und zweitens eben einen schnellen Klimawandel und um tatsächlich bis 2030 massiv die Emissionen zu senken und den CO2-Ausstoß.
Auch die große Agrarwende haben die doch auch.
Genau, das ist auch mit drin. Also die große Agrarwende, das ist ihre zweite große Forderung, um eben den CO2-Ausstoß zu senken. Und das wollen sie mit Autobahn blockieren machen. Wie findest du Autobahn blockieren?
Wie ich generell Autobahn blockieren finde, das ist eine andere Antwort, weil zum Beispiel, wenn es um Waldrodungen geht oder was, durch die Autobahnen führen sollen später oder solche Sachen, finde ich Autobahn blockieren eigentlich ziemlich cool.
Mhm.
Genau wie Bagger blockieren. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf über einen Sender.
Klar.
Das kommt ja schließlich auch in unsere Sendung. Und ob das nicht später mal Schwierigkeiten...
Nö, das Bundesverfassungsgericht.
Ich bin ohnehin Schwierigkeiten noch nie aus dem Weg gegangen. Insofern, nee, also was das betrifft, da kann ich sagen, da finde ich Autobahnen blockieren auch wirklich eine gute Idee. In diesem speziellen Fall jetzt denke ich doch, dass es vielleicht angemessenere Arten gäbe, die auch genau wirklich auf das hinweisen könnten, was sie eigentlich wollen. Weil die Autobahnen blockieren und den Riesenstau zu machen und die Autos zu zwingen, da rumzustehen und noch mehr in die Gegend zu pusten, weil sie stellen ja ihre Motoren dabei logischerweise auch nicht ab. Ich weiß nicht, das finde ich nicht so die gute Idee.
Mhm. Jetzt.
Auch ist es ja so, dass sie gesagt haben, in 3 Jahren ist die Zeit vorbei, wo man das noch ändern kann. Und da stimme ich dem Rainer so ein bisschen zu, diese ganz alarmistischen Gruppen, die vorgeben, das alles schon ganz, ganz, ganz genau zu wissen, wann es soweit ist, die machen mich immer ein bisschen skeptisch.
Mhm.
Obwohl wir alle wissen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben und im Grunde über den Punkt in manchen Sachen ja auch schon fast raus
sind. Ja, das 1,5 Grad Ziel erreichen wir nicht mehr.
Das denke ich auch und das ist gar keine Frage. Aber nee, ich weiß nicht so genau, aber ich habe selber im Gegensatz zu dir noch nichts aus erster Hand über sie gelesen. Deswegen kann ich nur so aus dem Bauch aus sagen, wie ich darüber denke.
Also ich habe mir ihre Seite angeschaut und die ist auch sehr interessant. Da sind die ganzen Forderungen und auch Pressemitteilungen und so weiter. Und sie auch dieses Essen-Retten-Gesetz, da gibt es schon einen Gesetzesvorschlag, den haben sie schon ausgearbeitet, den kann man sich da auch schon...
Also das finde ich zum Beispiel ziemlich interessant.
Runterladen.
Was enthält der?
Ja, das habe ich noch nicht geschafft.
Ah, da müssen wir also dranbleiben.
Okay, das ist ein Thema, wo man dranbleiben muss. Aber ich sag dir mal was zum Thema, warum Autobahnen blockieren. Ich habe auch erst gedacht, warum eigentlich? Und dann bin ich durch einen Artikel der Krautreporter oder durch einen Newsletter der Krautreporter, die sich genau gestern mit diesem Thema befasst haben, drauf gekommen. Da war nämlich ein Spiegelartikel und der sagt Folgendes. Jedes Jahr wird eine Studie durchgeführt, der Generation Mitte, also der 30- bis 59-Jährigen, durch das Allensbach-Institut im Auftrag des Versicherungsverbandes GDV. Und da wird ihre Lebenszufriedenheit und so weiter getestet und was ihnen Sorgen macht und so. Und es ist ja normalerweise so, wenn du zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt sagst, ich will mir zum neuen Jahr das Rauchen abgewöhnen, dann stellst und dann aber nach 2 Wochen sagst, nee, ich rauche doch wieder, weil ich habe gerade so viel Stress oder es ist was dazwischen gekommen und ich kriege das nicht hin oder so, dann sagst du ja nicht, Rauchen abgewöhnen nützt nichts, sondern du sagst nur, ich schaffe das in diesem Moment nicht und ich halte es jetzt doch nicht für so wichtig für mich, wie ich das ursprünglich gedacht habe.
Ja klar, wir so. Setzen eigene Prioritäten.
Genau, und das ist so eine Abwägung und da kommt dann, ob einem das gefällt oder nicht, für mich dann persönlich raus, ich rauche doch wieder oder ich gehe doch nicht ins Fitnessstudio oder was weiß ich. So. Es gibt aber eine Ausnahme, das ist die Klimakrise. Das Interessante ist, bei dieser Befragung des Allensbach-Instituts wurden die Leute nach 18 Klimamaßnahmen befragt. Welche halten sie für besonders wirksam? Also nicht, welche gefallen ihnen nicht, mhm. sondern welche halten sie oder welche unterstützen sie oder welche nicht, sondern welche halten sie für wirksam?
Ja.
Und das Interessanteste ist, die 30- bis 59-Jährigen halten zum Beispiel höhere Benzinpreise, höhere oder niedrigere Ausstoßmengen, also Emissionen oder höhere Preise auf Emissionen und solche Dinge für sehr unwirksam. Das Einzige, was sie für wirksam halten, ist Forschung, um dann künftig in der Technik vielleicht Sachen zu verändern zu können. Aber alles, was ihnen an den Geldbeutel geht, interessant. Ja, aber nee, lehnen sie nicht ab. Also, das war nämlich nicht die Fragestellung.
Ja, aber das heißt ja nichts.
Naja, aber sie halten sie für unwirksam und lehnen sie deshalb ab.
Na, das kann man aber auch anders sehen.
Nee.
Rein psychologisch betrachtet kann man auch sagen, weil die einem generell schon nicht so wirklich gut schmecken, beschäftigt man sich nicht mit deren Vorteilen. Das ist nämlich auch ein typisch männliches Mensch. Entschuldigung,
Auch das.
Entschuldigung, ja. Das war jetzt
tatsächlich... Nee, aber die Fragestellung hieß, halten Sie sich für wirksam?
Ja, aber da läuft ja eine Menge unbewusst ab.
Also ja.
Bei der Fragestellung, dass man die das auch so beantwortet.
Nee, das bezweifle ich ja alles gar nicht. Sondern es geht mir nur darum, dass nämlich Wissenschaftler zur selben Zeit auch eine Studie veröffentlicht haben. Und da war es genau umgekehrt. Die wirksamen Maßnahmen waren genau die also wissenschaftlich erwiesen, evident wirksame Maßnahmen waren genau die die 30- bis 59-Jährigen abgelehnt haben. Während du also bei normalen Sachen, die du nicht ändern willst, nicht in Abrede stellst, dass eine Änderung wirksam wäre, es gibt nur andere Gründe, warum du es nicht machst, ist bei der Klimakrise, bei dieser Frage, geht man noch einen Schritt weiter und hält die Maßnahmen, die eigentlich wirklich wirksam und richtig sind, für unwirksam, um sie nicht machen zu müssen. Und
ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass so viel davon abhängt.
Ja, und deswegen...
Denn vom Auto hängen ganz, ganz viele Lebensbereiche ab, davon, ob ich jetzt... Bio-Obst esse oder nicht, hängt nicht ganz so viel ab finanziell.
Genau, es geht um den eigenen
Bezug auf meinen Geldbeutel.
Also bei der Klimakrise, bei dieser Studie von Allensbach hat man gefragt, was macht Ihnen am meisten Sorgen? Die Klimakrise landete auf Platz 7 und auf Platz 1 landete mögliche Steuererhöhungen oder mögliche weniger Geld im
Portemonnaie. Und das überrascht dich?
Nein. Ich versuche zu erklären.
Ja, das ist laut und ich bin aufgebracht.
Wir sind bei dem Thema, letztendlich kommen wir zu dem Thema zurück, warum Autobahnblockaden möglicherweise der richtige Ansatzpunkt sind. Das war die Frage.
Ach so, da willst du wieder hin.
Da will ich wieder hin.
Nicht, das dauert jetzt.
Da will ich wieder hin. Denn ich beantworte diese Frage so, dass ich sage, den Leuten ist das Auto am wichtigsten. Deshalb wollen sie auf gar keinen Fall, dass das Benzin teurer wird. Selbst wenn sie sich das leisten könnten, halten sie das für unwirksam. Ja? Teureres Benzin wollen sie auf gar keinen Fall. Und die Regierung, die auf das Wohlwollen dieser Generation angewiesen ist, macht deshalb auch nichts in diesem Bereich. Und deswegen muss man genau da, wo es weh tut, ansetzen. Das ist, um sozusagen an die Regierung ranzukommen. Und gerade im Bereich Auto ist das möglicherweise die wirksamste Methode, die Politik aufmerksam zu machen. Sie haben es schon geschafft, dass es ein öffentliches Gespräch mit Olaf Scholz gegeben hat.
Ja klar, wenn man sowas in Berlin macht, hat das auch natürlich sowieso, egal was du machst, hat natürlich da auch noch mal bessere Chancen, als wenn du es hier
ja, die,
für den
die,
kleinen Hambi machst.
Die Stadtautobahn in Berlin ist die meistbefahrene Autobahn der Bundesrepublik, die A100.
Aha.
Und da haben sie angefangen. Und jetzt breiten sie das langsam über das ganze Land aus. Und deswegen, also das ist tatsächlich, also zumindest ist es richtig kalkuliert, dass das Auto der Punkt ist. Muss immer eine Aktion genau mit dem zu tun haben, worum es, also mit Essen zum Beispiel, wenn es um Essen retten, also das ist ja eine Geschichte, aber Verkehrswende ist ja auch eine wichtige Sache. Der Verkehr ist immerhin für 20% unserer Emissionen verantwortlich.
Ja, die
während die Landwirtschaft nur für 10 übrigens.
Ehrlich? Ich dachte, das wäre sogar mehr, habe ich gelesen. Ach ja. Das ist auch so ein Ding, dass man immer so unterschiedliche Quellen hat, ja, dass man sagt, ich habe schon gehört, die Emissionen durch die Landwirtschaft, die würden einen riesengroßen Teil ausmachen, gerade der Tierhaltung und so weiter. Und da habe ich gehört, dass es mehr ist, ja, aber na, vielleicht nicht mehr als Autos, das stimmt wahrscheinlich. Aber
also Tierhaltung ist auch der absolute Löwenanteil beim Thema Landwirtschaft, das ist schon so.
Ja, aber wenn das insgesamt nur 10% sind, das erstaunlich.
10% aber es ist natürlich, dann kommt der Energiesektor hat auch irgendwie nochmal irgendwie 15% oder irgendwie sowas. Ich muss das nochmal versuchen nachzulesen.
Ja, die Zahlen, die sollte man dann natürlich auch exakt haben, ne, denke ich.
Naja, jetzt gerade habe ich, also hier für meine Argumentation brauchte ich sie nicht.
Das stimmt.
Sondern ich habe jetzt nur, weil ich es zufällig nebendran auch gelesen habe, habe ich es gerade mal erwähnt, dass der, dass die Landwirtschaft mit 10% zu Buche schlägt und eben der Verkehr mit 20%.
Also ich bin gespannt, ob sich das mit diesen Autobahnen, ob das funktioniert oder ob das nicht wieder in die Richtung ausschlägt wie beim Hambi, die pflücken die Leute dann runter und überziehen sie mit Strafen und mit Klagen und ja, da wird sich dann mal wieder zeigen, ob unsere Justiz weiterhin auf dem rechten Auge weniger sieht als auf dem linken Auge.
Naja, hier geht es, also
ich meine, ob die rechts oder links sind, ist ja hier gar nicht so sehr die Frage.
Aber nee, aber es ist schon so, also bis irgendwie vor einem Jahr oder so war die Polizei eigentlich sehr duldsam. Die Proteste sind ja gar nicht ganz neu. Es hat immer schon Autobahnblockierungen oder seit den letzten Jahren gegeben. Da hat man das dann so gemacht, da hat man sich von Brücken abgeseilt und, ja, hat,
genau,
und hat Transparente gehalten, hat aber den Verkehr letztlich nicht behindert.
Ja, also, jetzt lassen sie sich ja richtig auf der Autobahn nieder, ne?
Genau, jetzt lassen sie sich richtig nieder. Sie haben irgendwann, die Polizei war eigentlich relativ wohlwollend, bis man angefangen hat, auch an öffentliche Gebäude zu gehen, also zum Beispiel auf den Landtag. Und man hat dann die IAA, als man angefangen hat, die zu blockieren, also die Internationale Automobilausstellung in Bayern, da wurde die Polizei dann richtig hart.
Ja, halt da, wo es anfängt, wirklich weh zu tun, ja.
Und da war, es gab Polizisten, die gesagt haben, wir hätten beinahe bei uns einen Aufstand gehabt, weil viele von uns mit den Leuten so sympathisiert haben. Und wir unterschreiben die Festnahmen und was weiß ich, nur noch mit im Namen der Polizeiführung. Ja. Also man muss sagen, es gibt selbst auch unter den Polizisten gibt es da solche und solche, ne, die ganz klar sagen, also das ist Überreaktion.
Ja.
Und da wird auch massiv überreagiert. Also im Krautreporter-Artikel wurde auch, da gab es auch einen Artikel über eben eine Aktivistin, die dann, die wurde zwar vorübergehend festgenommen, aber die rechnete damit, in 3 Stunden bin ich wieder draußen und dann kann ich mich wieder an den Protesten beteiligen. Und die wurde dann bis zum Ende der IAA eingesperrt. Ja? Okay. Weil die neuen Polizeigesetze aus dem Jahr 2018 und 2019 in den Ländern, gerade in Bayern, die sogenannte Ewigkeitshaft, das hatten wir schon mal, aber nicht, glaube ich, in unserem Podcast, da kann man jemanden ohne Gerichtsverhandlungen in Gewahrsam nehmen bis zu einem gewissen und kann das dann noch ein paar Mal verlängern. Und also solche Dinge haben dann dafür gesorgt, dass man eben die Automobilausstellung nicht stört. Ja.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, und das finde ich schon sehr interessant, dass beim Auto die Deutschen echt grantig werden.
Ja, beim Auto hört der Spaß auf, ne?
Ja.
Das glaube ich auch.
Also das bleibt zu beobachten. Ich verfolge das mit Sympathie, zumal ich ehrlich sagen muss, das sind keine Radikalen in dem Sinne. Also es gab zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen gab es, ich weiß gar nicht, der Hintergrund ist noch gar nicht so genau geklärt, da hat jemand auf zwei Polizisten geschossen.
Ja, das war eine Flucht, irgendwie mitten in der Nacht, das war eine Verkehrskontrolle.
Ja, genau, ja, stimmt, genau.
Das war eine Verkehrskontrolle, also das hat ja damit jetzt gar nichts.
Nein, pass auf. Und daraufhin haben die all ihre Aktionen für die nächsten Tage abgesagt und haben der Polizei und den Angehörigen und so weiter ihre Sympathie und ihre Trauer ausgesprochen.
Okay, ja, das ist ja echt gut.
Also ich wollte damit sagen, dass das sind keine Leute, die auf tatsächlich persönliche Konfrontation aus sind. Das sind nicht die wie die RAF, die sagen, die Bullen sind die ausführenden Organe und deswegen muss man mit denen auch wie mit den Schweinen umgehen, sondern im Gegenteil, sie sagen, wieso, das sind doch genauso Menschen wie wir und wenn die tun ihre Arbeit und wir sind für eine öffentliche Ordnung, nur diese Ordnung, wie sie jetzt ist und mit diesen Prioritäten müssen wir überwinden.
Also ja? Friedlichen Widerstand, ja.
Genau.
Ja.
Also interessant ist es auf jeden Fall.
Interessant ist es, mein erster Gedanke war Autobahn. Weil ich vor allem eben auch von der Agrarwende hörte und dachte, ja, da ist vielleicht nicht ganz so der richtige Weg, aber...
Na, also vielleicht doch. Einfach, weil man heute sich mehr fragen muss, was generiert Aufmerksamkeit und was führt die Leute dazu, an einen Tisch zu kommen? Mit der Politik zum Beispiel.
Ja, bin gespannt, ob das funktioniert.
Ich auch. Genau, also das werden wir weiter beobachten. Bianca, was liest du denn?
Ach du, im Moment ist das wirklich... was lese ich? Ein bisschen Berieselung. Es war eine heftige Woche und überhaupt, wir haben so ein paar persönliche Sorgenkinder gerade, wo es... ziemlich viel darauf ankommt, sie im Blick zu behalten, sich ein bisschen zu kümmern, Kontakt zu halten. Und das ist auch alles emotional ziemlich aufreibend.
Mal Nächte durchzumachen.
Zum Beispiel. Und darum habe ich jetzt zum Beispiel fürs Einschlafen mal wieder die Artemis Fowl-Reihe von Owen Colfer. Ich will mal Erwin sagen, wenn das schreibt, von Owen Colfer angefangen, um diesen Verbrecher... Spross einer Verbrecherfamilie, das fängt an, als der 10 ist. Sein Vater ist verschollen und seine Mutter irgendwie ziemlich depressiv und der versucht, dieses Verbrecherimperium aufrecht zu erhalten und Geld zu scheffeln und dabei stößt er dann auf die Unterirdischen, auf das Erdvolk, die schon seit Jahrtausenden mit uns leben, auch wenn das keiner mehr weiß. Und ja, da versucht er dann, denen ihr Gold abspenstig zu machen. Damit fängt es an. Und das führt zu allerhand Abenteuern. Es gab dann insgesamt 8 Bücher. Ja, Jugendbücher. Aber das macht mir gerade Spaß. Ich lese sogar die gekürzte von Rufus Beck gelesene Version, weil das einfach lustiger ist.
Ist das so ein Harry Potter-Verschnitt? Also die Unterirdischen sind so Zauberleute oder was?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also sie haben natürlich ein paar Fähigkeiten. Es gibt Elfen, es gibt Zwerge. Wobei der Zwerg, der da eine Hauptrolle spielt, der hat seine Magie schon verloren, weil er dauernd auf der Oberwelt irgendwie Verbrechen begeht, irgendwelche Einbrüche und so ein Zeug. Mhm. Nein, es ist schon alleine, weil es Owen Colfer ist. Es ist eine ganz andere Angelegenheit mit seinem, ich will nicht sagen schwarzen Humor, aber er hat eine ganz andere Art zu schreiben als Joanne K. Rowling. Der hat bei seinen Geschichten jetzt auch eigentlich keinen... Auftrag, ja. Mhm. Nicht in dem Sinne gut gegen böse, wobei der Artemis Fowl sich immer mehr entwickelt zu einem wirklich ganz brauchbaren Menschen, aber das dauert halt. Und durch die Freundschaft mit dem Erdvolk kommt das dann zustande, von Abenteuer zu Abenteuer. Aber es ist einfach mehr auf Spaß, auf Abenteuer, auf Spannung ausgelegt, als dass er damit wirklich irgendwie was Großes aussagen wollte. Mhm. Es ist einfach... Jugendliteratur, die Spaß macht.
Und was, um was geht so? Kriminalfälle oder um was geht da eigentlich? Also
ach, wie gesagt, im ersten Fall, da geht es eben darum, wie die sich miteinander wie die einander kennenlernen. Da will er dem Erdvolk eben eine Tonne Gold stehlen. Mhm. Und ja, da gibt es halt dann das kann man schlecht erklären, diese Regeln, wie das alles funktionieren kann. Die Unterirdischen dürfen zum Beispiel kein menschliches Haus ohne Einladung betreten.
Mhm, und, wie die Vampire.
Mhm. Und dann müssen sie gucken, wie sie halt ihr Gold wiederkriegen und mit welchen Tricks er arbeitet, mit welchen Tricks sie arbeitet. Ja, und später müssen sie dann zum Beispiel zusammenarbeiten. Denn es gibt zum Beispiel einen technisch sehr versierten Zentauren, also die haben technisch auch ordentlich was drauf da unten. Und der hilft dann Artemis Fowl später zum Beispiel seinen Vater wiederzufinden. Und dafür hilft Artemis mit seiner unglaublichen Intelligenz, der ist ein richtiges Wunderkind, hilft eben da bei den Unterirdischen dabei, einen Koboldaufstand aufzulösen, eine Koboldverschwörung und ach, also Sachen. Geht später um Zeitreisen und um, ach, es geht um ganz viel Verschiedenes. Es ist einfach wirklich spannendes Zeug.
Okay.
Und lustiges Zeug. Der schreibt sehr lustig, sehr humorvoll. Also kann man gut einfach so lesen, wenn man
eigentlich sich mit anderen Sachen befassen muss.
Ja, wenn man innerlich eigentlich wirklich gerade keinen Hardcore vertragen kann, ja.
Okay.
Ja, und wir haben uns ja wieder richtig, wir haben mal richtig in die Kamellenkiste gegraben bei dem, was wir zusammen lesen. Und das finde ich schon wieder auch richtig gut. Das haben wir das erste Mal gelesen, diese Buchreihe, der Foundation-Zyklus.
Von Isaac Asimov.
Wann haben wir das erste Mal 20 gelesen?
20 Jahre ist das auf jeden Fall.
Und ja, das war damals noch mit einer alten Sprachausgabe, also wirklich so gut wie ohne jede Betonung. Oder, naja, sie war... Von den damaligen war sie schon die beste.
Ja, ja, aber trotzdem.
Aber hatte schon ein bisschen was Einschläferndes auch. Und dann haben wir halt festgestellt, dass wir uns an viel von den Büchern gar nicht mehr so erinnern. Und deswegen haben wir jetzt die nochmal von vorne angefangen. Und das ist sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt gerade in den ersten Büchern, wo es darum geht, dass die Erde vollkommen überbevölkert ist. Die Menschen haben sich unter die Erde zurückgezogen in sogenannte Cities. Und auf dem Land machen erstmal solche Arbeitsroboter die Arbeit, die Feldarbeit und sowas und Ernten und so weiter. Wobei der Hauptteil der Nahrung nur noch aus
Hefeprodukten
und so weiter besteht. Die Erde ist vollkommen überfüllt und es hat dann einen Siedler gegeben in den letzten, am Anfang war das da ungefähr vor 200 oder vor 300 Jahren, ne?
Na, der letzte Planet wurde vor 200 Jahren, also in den letzten 1000 Jahren.
Haben dann Leute die Erde verlassen, um andere Planeten zu besiedeln. Und die haben dann ganz unterschiedliche Kulturen entwickelt. Also es geht zum Beispiel am Anfang sehr viel darum, dass die Erde, was für eine Gesellschaft entwickelt sich eigentlich, wenn Menschen zusammengepfercht sind? Wie bewahren die irgendeine Art von Privatsphäre? Wie leben die? Die sind eng zusammengedrängt. Und dann auf den Siedlerplaneten, den Spacer-Planeten, wie die Irdischen sie nennen, da wird dann immer mehr auf Individualisierung und auf Roboter gesetzt, die einem das Leben erleichtern, bis hin zu einer Welt, wo es dann zum Beispiel, ja, wo 10.000 Roboter auf einen Menschen kommen quasi, die für den Menschen und für das Anwesen arbeiten und die Menschen einander gar nicht mehr sehen, sondern nur noch sichten. Also per Video sozusagen. Mhm. Das sind so die Pole, würde ich sagen. Dazwischen gibt es dann alles Mögliche. Aber das finde ich eben das Spannende an Asimov. Später geht es ja dann ums, da kannst du dann ein bisschen mehr zu sagen, da habe ich jetzt gar nicht mehr so die Erinnerung. Da bin ich echt gespannt, was alles noch auf mich wartet. Mhm. Aber jedenfalls ist es einfach spannend, dass Asimov nie irgendwelche Außerirdischen bemüht, also irgendwelche ganz fremdrassigen Wesen, sondern dass der sich mit unheimlich vielen Varianten beschäftigt, wie unter welchen Umständen menschliche Kulturen aussehen könnten. Und das ist unglaublich spannend. Also
Menschen und Roboter, das ist eigentlich immer so ein großes Thema bei ihm.
Genau, und die Hauptfigur in diesen vier Büchern, in den ersten Bänden geht es auch erstmal um Kriminalfälle, zumindest genau. in den ersten drei Fällen. Um einen Erdenmenschen, der halt diese Spacer-Kulturen bereist und sich mit deren Kultur auseinandersetzt. Und sie brauchen ihn auch, weil er eben durch seine Denkweise sehr scharfsinnig Fälle löst, mithilfe eines Roboter-Kollegen.
Also man muss dann vielleicht noch, um die Spannung zu vergrößern, auch die Erde mag eigentlich keine Roboter. Auf der Erde mag man eigentlich keine Roboter, die werden nur im Ackerbau und so eingesetzt.
Und schon gar keine Intelligenten, ne?
Und schon gar keine, die menschlich aussehen und entsprechend auch intelligent sind. Auf den Spacer-Welten ist es eben genau anders. Da will man genau diese Umsorgungskultur, das dann übrigens dazu führt, dass man lange lebt, dass man sehr wenige ist, also wenige Menschen, viele Roboter.
Und die werden dann natürlich auch ein bisschen weniger risikofreudig.
Genau.
Weil ihnen ihr sehr langes Leben und ihr sehr komfortables Leben halt eine Menge wert ist. Also da geht die Innovation ein bisschen den Bach runter.
Genau. Ja. Also eine stagnierende Kultur. Aber auf der anderen Seite ist die City-Kultur das auch. Denn das geht halt so weit, dass sie sich nicht mehr nach oben auf die Oberfläche der Erde trauen.
Die kennen Wind und Sonne in Natura überhaupt nicht mehr.
Und dieser Elijah Bailey, dieser Polizist, der die Hauptfigur der ersten, sagen wir, 3 von 13 oder 14 Bänden ist, das ist wirklich jemand, der eben diese Grenzen überwindet, obwohl er sich eigentlich ursprünglich total in dieser City-Welt zu Hause fühlt. Und durch seinen Kontakt mit den Spacern lernt er halt unterschiedliche Sachen kennen und wird eigentlich zum Begründer einer Entwicklung, die Menschen über die ganze Galaxis hinweg dann verstreut.
Und wie die sich dann entwickeln, davon handeln letztlich dann die weiteren Bücher, ne?
Genau, es geht dann bis hin zur Erschaffung und dann 12.000 Jahre Bestand eines galaktischen Imperiums der Menschen. Es gibt dann auch wirklich nur die Menschen. Und dann zerfällt dieses Imperium auch wiederum an Stagnation und wie man dann etwas Neues aufbaut, das ist dann die sogenannte Foundation, die dem Ganzen ihren Namen gibt. Das sind die letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Bücher.
Also es ist ein mordslanges Epos und auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten geschrieben, ne?
25.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ja, das Spannende ist, dass er mit Kurzgeschichten angefangen hat, 1946, 47. Roboter-Kurzgeschichten und eben auch diese Kriminalgeschichten. Und gleichzeitig oder fast gleichzeitig die Foundation, die in der fernen Zukunft spielt, auch in kleinen Einzelgeschichten. Und später hat er das in ein Universum gepackt und hat dann Zwischenbücher geschrieben, um das miteinander zu verbinden.
Das ist sehr interessant, weil auch das Frauen-Männer-Bild, ja, und alle möglichen Sachen. Und es bleibt zwar auf eine gewisse Weise konsistent, man kann die gut hintereinander lesen, aber man merkt es halt schon, welche Bücher wann entstanden sind.
Ja.
Und das sind auch Zeitdokumente und ja.
Ich finde es so schade, dass es die nicht als deutsche Hörbücher gibt. Also das wäre ein Epos ohne Ende. Ich habe ja immer schon Science Fiction gemocht, ich habe ja Perry Rhodan gemocht und ich habe auch Star Wars und Star Trek gemocht.
Magst du hoffentlich immer noch.
Ja, Star Wars weniger inzwischen. Und bei Star Trek die neuen auch nicht. Da kann man auch mal irgendwann sich drüber unterhalten, warum und was weiß ich. Aber es ist so, habe ich gemocht und Perry Rhodan auch. Aber wenn ich sagen müsste, wer im Science-Fiction-Bereich absolut genial und ungeschlagen ist, dann ist es Asimov. Also Asimov ist, es ist wirklich unglaublich, mit wie viel Einfallsreichtum und Genauigkeit er Gesellschaften beschreibt. Erfundene Gesellschaften, die sich aber eben so entwickeln könnten, wenn die Voraussetzungen entsprechend wären.
Ja, die sind so schlüssig.
Oder das, was man Ende der 40er Jahre gedacht hat, wie sie sich entwickeln könnten. Ja?
Genau.
Auch der Unterschied zu heute dann auch mal sehr interessant.
Welche Gefahren man damals sah oder was man dachte, wie die Welt sich entwickeln würde, ist ja genau wie mit 1984 oder Schöne neue Welt, wo man sich dann später gefragt hat, so was davon ist denn jetzt eingetreten, wer hat denn da wie recht gehabt? Und das ist auch beim Asimov immer wieder eine richtig spannende Fragestellung, sich das anzugucken, wie er sich das vorgestellt hat und wie es kam und wie er es sich auch wann vorgestellt hat, ob in den 80ern oder in den 40er Jahren, das ist echt, also ich kann das nur empfehlen, aber es ist natürlich echt eine Mammutlektüre, wenn man wirklich alle lesen
möchte. Und wir haben gesagt, wir lesen jetzt alle.
Ja, wir wollen die endlich, wir haben das einmal nur ganz komplett durchgelesen.
Ja, und ein Buch noch gar nicht, das wir noch gar nicht hatten, das kennst du noch. Nee, das kenne ich auch noch nicht richtig.
Ja, genau, und das war eben alles vor 20 Jahren und damit haben wir jetzt angefangen. Damit verbringen wir am Kamin gerade unsere Abende und da es das nicht als Hörbuch gibt, wieder mit Sprachausgabe.
Wieder mit Sprachausgabe.
Aber die ist dann doch ein bisschen besser geworden.
Ja, ja, genau. Also, falls es euch interessiert, der Foundation-Zyklus von Isaac Asimov. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende, ne?
Wir sind sowieso am Ende.
Wir sind sowieso am Ende.
Nee, ich würd auch sagen, wir sind am Ende.
Mein Tee ist auch alle.
Echt? Meiner nicht. Ich habe beim Zuhören, was du so erzählt hast, so intensiv zugehört. Ich habe noch eine Dreivierteltasse hier
stehen. Dabei habe ich gequatscht, also viel jedenfalls. Und mein Tee ist alle und du hast nicht so viel gequatscht und dein Tee ist noch nicht alle.
Ja, ich hänge an deinen Lippen und dann denke ich und dann denke ich und dann komme ich nicht mal zum Trinken. Weißt du was, wenn du den ganzen Tag mir was erzählen würdest, würde ich verdursten.
You flatter me, das ist unglaublich.
Wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Kompliment wäre. Naja, wie auch immer. Also,
ja. Also
seht zu, dass eure Woche stressfrei wird. Hier klingelt gerade das Telefon.
Und wir machen hier Schluss.
Genau, damit wir nicht den Datenschutz verletzen und jeder weiß, wer hier anruft.
Bis dann.
Und tschüss.